Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Natürliche Medizin, einfaches Nahrungsergänzungsmittel oder gefährliche Pillen. Vor allem im Internet werden die Vitalpilze oft mit ihren krankheitsbezogenen Wirkungen beworben. Zweifelsfrei ein boomender Markt.
Vitalpilze sind ein Marketingbegriff, der weder rechtlich definiert noch geschützt ist. Und die Datenlage zur gesundheitlichen Wirkung oder zum Risikopotenzial auch ist äußerst lückenhaft. Gesundheitsbezogene Werbung für sogenannte Vitalpilze ist nicht erlaubt und aus Sicherheitsgründen sollten Vitalpilze auch nicht verwendet werden.
Was ist dann von der Wirkung dieser Pilze zu halten? Wir haben darüber mit dem Pharmakologen Martin Smolisch vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gesprochen. Wir gehen davor der Frage nach, warum die Starlink-Satelliten von Elon Musk Astronomen weltweit verärgern und zeigen ihnen schließlich, wie sich Kiefern mittels Wasserstoffperoxid vor Kiefernbusch-Hornblattwespen schützen. Zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Der ungestörte Blick in die Sterne, der könnte bald nicht mehr möglich sein, warnen jedenfalls nicht nur Astronomen. Und das selbst, wenn die Lichter der Stadt fern und die Sicht gut ist. Der Grund? Die US-Firma SpaceX plant ein riesiges Netzwerk aus womöglich mehr als 40.000 Satelliten, die jeden Punkt der Erde mit schnellem Internet versorgen sollen. Karl Obern hat sich für uns umgehört, warum das für die Teleskope auf der Erde jedenfalls problematisch ist.
Das Sternbild Fuhrmann erhebt sich derzeit frühmorgens majestätisch am nördlichen Horizont. Im Südosten steht rotleuchtend der Mars. Um 5 Uhr wird diese Idylle gestört. Wie eine Perlenkette ziehen Satelliten fast eine Stunde lang in einer langen Reihe über den Himmel. Um 6.30 Uhr folgt ein zweiter, genauso langer Satellitenzug. Es sind 120 Starlink-Satelliten des US-Unternehmens SpaceX. In den nächsten 5 Jahren sollen es über 2000 Satelliten werden, die den Himmel möglichst flächendeckend abdecken, hatte Firmenchef und Milliardär Elon Musk angekündigt und damit heftige Reaktionen ausgelöst.
Wir erlauben es jemandem, der sehr reich ist, uns eine gemeinsame Ressource aller Menschen wegzunehmen.
Mark McCochrane ist leitender wissenschaftlicher Berater der Europäischen Raumfahrtagentur und wie viele seiner Astronomiekollegen ist auch er aufgebracht. Die Internationale Astronomische Union warnt, die Megakonstellation Starlink könnte den Himmel als eine weitgehend ungestörte Ressource der Menschheit gefährden und damit werde es immer schwieriger, Astronomie zu betreiben. Mit seinem erdumspannenden Netz aus Starlink-Satelliten will Elon Musk global schnelle Internetverbindungen anbieten, doch gleichzeitig fliegen immer häufiger Starlink-Satelliten in das Blickfeld von Teleskopen.
In Northern Europe. Bei uns im nördlichen Europa herrscht im Sommer die ganze Nacht Zwielicht. Obwohl sich die Sonne unter dem Horizont befindet, werden die Satelliten damit die ganze Nacht angeleuchtet und sind sichtbar.
Wie störend die tausenden neuen über den Himmel ziehenden Punkte wirklich werden, beginnen professionelle Astronomen erst langsam zu fassen. Denn weder die Zahl noch die Bahnhöhen der Starlink-Satelliten scheinen derzeit in Stein gemeißelt zu sein. Immer wieder kündigte SpaceX an, Satelliten tiefer kreisen zu lassen oder die Zahl langfristig sogar auf bis zu 42.000 zu erhöhen. Bruno Leib und Gut plant bis heute das Beobachtungsprogramm der Europäischen Südsternwarte in Chile und sorgt sich speziell um ein Teleskop seiner US-Kollegen.
Wenn man sich überlegt, das Large Synoptic Survey Telescope, LSST, das durchsucht den ganzen Himmel alle 3 Nächte. Und da werden Sie natürlich immer wieder diese Satellitenbahn in ihren Aufnahmen sehen. Und das wird mit Sicherheit ein großes Problem werden.
Das LSST wird gerade erst auf dem fast 2700 Meter hohen El Peñón-Gipfel im nördlichen Chile fertiggestellt und soll den gesamten Himmel nach unbekannten Asteroiden oder Supernovae absuchen. Das von Europa gebaute Very Large Telescope VLT in den Anden oder neue im Bau befindliche Riesenteleskope dürften weniger stark von Starlink betroffen sein.
Für Beobachtungen mit dem VLT zum Beispiel oder mit Teleskopen, die typischerweise ein sehr kleines Blickfeld haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Satellit da durch das Blickfeld durchläuft, doch relativ gering.
Vertreter von SpaceX haben den Aufschrei der Astronomen erhört. Elon Musk kündigte an, neue Starlink-Satelliten auf der Unterseite dunkler zu machen, damit sie weniger Licht zum Boden zurückstrahlen. Er schlug auch vor, sie über großen Observatorien automatisch so auszurichten, dass sie die Teleskope möglichst wenig blenden. Bruno Leib und Gut ist skeptisch.
Da ist die Erfahrung so, dass die Industrie sich sehr gerne zu solchen Dingen äußert, aber die Umsetzung dann meistens nicht so einfach ist und auch nicht immer klappt.
Am Ende bleiben die Megakonstellationen aus der Sicht der Astronomen ein riskantes Experiment, das den Nachthimmel für immer verändern dürfte.
In den hellen Städten haben wir den Nachthimmel bereits verloren. Und jetzt sollen wir ihn auch noch auf dem dunklen Land verlieren, wenn man an den Himmel blickt und nur noch bewegte Punkte sieht?
Ihnen geht es längst nicht nur um die professionelle Astronomie, sondern den Verlust des Nachthimmels für alle Menschen.
Die nächste Generation könnte durchaus damit leben müssen, dass eben ein Großteil der Himmelskörper, die sie sehen werden, eben künstlich sind und nicht mehr natürlich.
Das Ende des Sternenhimmels. Starlink-Satelliten der US-Firma SpaceX beeinflussen die Arbeit der Teleskope auf der Erde. Ein Beitrag von Karl Urban. Steigerung der Potenz, Verzögerung des Alterungsprozesses, Wirkung gegen Krebs. Glaubt man den Anbietern, müssen Vitalpilze Wunder bewirken. Vor allem im Internet werden die Vitalpilze oft mit ihrer krankheitsbezogenen Wirkung hervorgehoben. Aber was ist von den Pilzen, die zerkleinert oder pulverisiert in Kapseln oder als Extrakte angeboten werden, zu halten? Darüber habe ich heute Mittag mit Professor Dr. Martin Schmollich gesprochen. Er ist Pharmakologe am Institut für Ernährungsmedizin, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Ich kenne Pilze, Maronen, Pfifferlinge, Stein- und Birkenpilze und ich habe ihn gefragt, was aber sind Vitalpilze und wo kommen sie her?
Naja, also Vitalpilze unterscheiden sich zum Beispiel von Maronen und anderen Pilzen dadurch, dass sie aufgrund ihres Geschmacks eigentlich gar nicht als Speisepilze geeignet sind. Das heißt, wir kennen sie auch üblicherweise gar nicht als Speisepilze. Und von der Herkunft her ist es so, dass die meisten dieser sogenannten Vitalpilze, ich sage gerne immer so genannt, weil das keine gesetzlich geschützte Bezeichnung ist, von der Herkunft stammen die meisten dieser sogenannten Vitalpilze aus Asien, China, Korea, Japan, da sind die relativ weit verbreitet. Und auch in der traditionellen chinesischen Medizin werden die da schon relativ lange benutzt.
Können Sie mal so zwei, drei prominente Vertreter dieser, wie Sie sagen, sogenannten Vitalpilze mit Namen benennen?
Was wir auf dem deutschen Markt jetzt seit einigen Jahren zunehmend sehen, sind zum Beispiel Präparate mit dem Reishi-Pilz oder die Schmetterlingstramete ist auch relativ bekannt oder der Shiitake-Pilz. Eichhase ist auch sowas, Polyporus heißt der, Eichhase ist der deutsche Name. Das sind so die typischen, die jetzt auf dem deutschen Markt weit verbreitet sind.
Sie haben eben gesagt, Vitalpilze sind eigentlich nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Welche Inhaltsstoffe sind dann typisch für diese Art von Pilzen und wie unterscheiden die sich von, nennen wir es so, normalen Pilzen?
Naja, so genau weiß man das tatsächlich nicht. Wie jeder andere Pilz haben wir da auch die pilztypischen Verbindungen drin, Heteroglykane, Beta-Glykane, verschiedene Terpene. Das ist nichts Besonderes. Wir haben in einzelnen Arten schon ein paar mehr Untersuchungen, die dann auch typische Verbindungen zeigen, die wir sonst nicht haben. Zum Beispiel das Cordycepin oder im Coriolus-Pilz, da haben wir so ein Enzym, die Lacase. Die sind schon vor einigen Jahren identifiziert, isoliert worden. Das Entscheidende eigentlich jetzt auch aus toxikologischer Sicht daran ist, dass selbst zu diesen wenigen Verbindungen, die bekannt sind, von der Struktur her toxikologisch, medizinisch eigentlich sehr wenig bis gar nichts bekannt ist. Das heißt, da gibt es keine systematischen Untersuchungen, die diese Inhaltsstoffe wirklich toxikologisch oder medizinisch gut charakterisieren würden.
Nun sind diese Vitalpilze nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Kann man dann auf der anderen Seite sagen, dass die Inhaltsstoffe, die daraus gewonnen werden, dann eigentlich für die menschliche Gesundheit nicht zuträglich sind?
Ehrlich gesagt, wissenschaftlich weiß man es nicht. Also wir haben natürlich viele Arzneipflanzen und Giftpflanzen, die auch nicht für die menschliche Ernährung geeignet sind, aus denen man aber potenziell wirksame Substanzen isolieren kann. Also das könnte man sich theoretisch schon vorstellen. Das Problem ist nur, dass eben für diese Pilzpräparate da gar keine wirksamen Inhaltsstoffe bekannt sind.
Wie ist die Studienlage eigentlich zur Wirkung dieser Vitalpilze? Wie können sie präventiv eingesetzt werden? Was gibt es da für Untersuchungen?
Da würde ich tatsächlich auch aus toxikologischen Gründen wirklich abraten, die präventiv oder auch therapeutisch einzusetzen. Es gibt natürlich einzelne Untersuchungen, die so ein paar Hinweise liefern. Also zum Beispiel für die Schmetterlingstramete gibt es positive Effekte aus einigen Studien, parallel zu der Chemotherapie bei Magen- oder Darmkrebs zum Beispiel. Da wird das parallel gegeben oder wurde parallel gegeben und zeigt dann eine verbesserte Wirksamkeit der Chemotherapie und weniger Nebenwirkungen. Oder beim Reishi-Pilz gibt es einige Daten, die zeigen, dass sich ein erhöhter Blutdruck dadurch senken lassen kann. Oder beim Shiitake haben wir eine Beeinflussung des Immunsystems. Da ist wieder das Wichtige, sich klarzumachen, das sind wirklich einzelne Studien, manchmal gar keine Studien an Menschen, die überhaupt nicht aussagekräftig sind, sondern das meiste bei vielen Pilzen, praktisch alles, was wir an Daten haben, stammt aus Zellversuchen und aus Tierexperimenten. Und daraus sollte man natürlich auf keinen Fall zum jetzigen Zeitpunkt irgendwelche Handlungsempfehlungen oder Therapieempfehlungen sogar für Menschen ableiten.
Nun werden diese Vitalpilze ja verarbeitet in Kapselform oder als Extrakte. Was bleibt eigentlich nach der Verarbeitung von den so beworbenen Wirkstoffen eigentlich noch übrig? Ist da wirklich noch was drin davon?
Naja, auch das weiß man natürlich nicht sehr gut, weil diese sogenannten Vitalpilze, wenn man die in Deutschland kauft oder übers Internet bezieht, dann handelt es sich dabei ja nicht um Arzneimittel. Das heißt, wir haben nicht die Qualitätsstandards, die wir auch bei Arzneimitteln gesetzlich vorgeschrieben haben, sondern das sind Nahrungsergänzungsmittel, die damit dem Lebensmittelrecht unterliegen. Das hat noch ganz viele andere rechtliche Implikationen, wenn es um Novel Food geht oder um Health Claims und womit da beworben werden darf. Aber grundsätzlich sind das eben Lebensmittel. Das heißt, wir können gar nicht sagen, wie viel von diesen Substanzen nach der Verarbeitung überhaupt noch da drin enthalten ist. Selbst wenn wir es wüssten, würde das ja auch nicht sagen, weil wir eben toxikologisch oder medizinisch nicht wissen, was eine gute, eine unbedenkliche oder eine gefährliche Dosierung überhaupt wäre.
Nun, gibt es irgendwelche Untersuchungen oder Aussagen oder auch Erfahrungen, welche Nebenwirkungen diese Präparate haben?
Auch das gibt es tatsächlich. Wir haben häufiger schon dokumentiert, auch durch Untersuchungen, dass diese Präparate mit Schimmelpilzen kontaminiert sein können. Indirektes Risiko als Nebenwirkung. Wir haben immer bei pflanzlichen Präparaten auch ein potenzielles Risiko für Leberschädigung oder für allergische Reaktionen. Und daneben gibt es natürlich auch noch, was ich immer wichtig finde, indirekte Risiken dieser Präparate. Das heißt, wir haben eine unklare Zusammensetzung. Das zeigen auch viele Untersuchungen, dass da manchmal Reishi-Pilz draufsteht zum Beispiel, dass da aber noch 2, 3 verschiedene andere Pilze drin sind, Pilzextrakte, die nicht deklariert sind. Das Langzeitrisiko oder die Langzeitsicherheit ist überhaupt nicht dokumentiert, weil die nicht systematisch untersucht wurden. Das heißt, auch wenn man die vielleicht 1, 2 Monate einnehmen würde und keine Nebenwirkung feststellt, weiß niemand, was ein paar Jahre später damit tatsächlich passiert. Und was ich persönlich auch immer jetzt aus medizinischer Sicht als ein großes Risiko sehe, ist, dass wir diese sehr häufig auch illegale Bewerbung haben für medizinische Zwecke, krankheitsbezogene Werbung. Und das führt natürlich bei Patienten dazu, dass manchmal eine wirksame Therapie, eine Arzneimitteltherapie nicht begonnen wird, weil sie sich denken, na, hier gibt es was Natürliches, was von Pilzen, das kommt aus der traditionellen Medizin, das ist vielleicht harmloser. Und bevor ich meine Tabletten nehme, nehme ich lieber diese Präparate. Und das kann natürlich erhebliche medizinische Risiken bergen.
Sagt Professor Dr. Martin Schmollech, Pharmakologe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck zu Vitalpilzen als Medizin- oder Nahrungsergänzungsmittel. Wenn es um die Abwehr von Schädlingen geht, haben Pflanzen einige Tricks auf Lager. Sie locken die Feinde ihrer Schädlinge mit Duftstoffen an, machen sich selbst ungenießbar oder beherbergen Ameisen, die dann Angreifer in die Flucht schlagen. Jetzt haben Forscher aus Berlin eine besonders ausgeklügelte Strategie bei Kiefern beobachtet, denn die verteidigen sich mit Wasserstoffperoxid. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Vorausschauendes Handeln ist nicht unbedingt eine Fähigkeit, die man Pflanzen zuschreiben würde. Und doch sieht es ganz so aus, als könnten Kiefern vorsorglich reagieren. Darauf deuten Experimente hin, die Norbert Bittner und seine Kollegen an der Freien Universität Berlin mit Kiefern-Buschhornblattwespen gemacht haben. Die Weibchen dieser Insektenart sondern Sexuallockstoffe ab, um Männchen für die Paarung anzulocken. Aus den später abgelegten Eiern schlüpfen Larven, die bei einem Massenbefall ganze Kiefernwälder kahlfressen können.
Wenn es dazu kommt, dann machen die schon einen ordentlichen Schaden. Also jetzt eben da vor 3 Jahren in Brandenburg Das sind dann schon ein paar tausend Hektar. Ich glaube, so um die 30% war da Kahlfraß. Also wirtschaftlich ist das dann schon ein großer Schaden eigentlich.
Norbert Bittner und seine Kollegen wollten herausfinden, ob Kiefern die Sexuallockstoffe ihrer ärgsten Feinde wahrnehmen können und haben die Bäume deshalb im Labor damit bedampft. Dann schauten sich die Biologen an, wie effektiv die Kiefern Eier abtöten können, die die Schädlinge auf ihren Nadeln ablegen.
Oder in unseren Experimenten konnten wir eben zeigen, wenn die vorher nicht mit Sexualpheromonen bedampft wurden, dann können sie ungefähr 40% der Eier abtöten. Hatten die aber vorher Kontakt mit den Sexualpheromonen, können sie um die 60% der Eier abtöten.
In Messungen zeigte sich, dass die mit Sexualpheromonen bedampften Kiefern vermehrt Wasserstoffperoxid in ihren Nadeln produzierten. Und zwar genau dort, wo die Kiefernbuschhornblattwespen ihre Eier ablegten. Wasserstoffperoxid bleicht nicht nur menschliche Haare, es bringt auch Insekteneier zum Absterben. Daraus schließen die Forscher, dass Kiefern die Sexuallockstoffe als frühes Warnsignal nutzen, um die Produktion von Abwehrstoffen anzukurbeln.
Also eigentlich kann der Baum dann sehr spezifisch schon erkennen, ah okay, das Sexualpheromon ist in der Luft, das heißt, bald sollten Eier abgelegt werden und er bereitet sich halt eigentlich auch schon darauf vor, indem er eben bestimmte Abwehrstoffe, es wird dann eben an der Eiablagestelle, wird dann mehr Wasserstoffperoxid produziert, wenn die vorher mit den Sexualpheromonen in Kontakt waren, als bei Pflanzen, die das vorher nicht erfahren haben.
Wie Kiefern die Sexuallockstoffe ihrer Feinde wahrnehmen, wissen die Forscher bislang nicht. Klar ist aber, die Bäume sparen durch diese ausgeklügelte Strategie Ressourcen. Denn Wasserstoffperoxid in den Nadeln zu produzieren, ist aufwendig und lohnt sich nur dann, wenn die Kiefer wirklich von Schädlingen angegriffen wird. Die Forscher haben auch gesehen, dass die mit Sexuallockstoffen bedampften Kiefern Wasserstoffperoxid nur dann produzieren, wenn tatsächlich Eier abgelegt werden. Außerdem setzen die Pflanzen mit diesem Trick womöglich auf einen Überraschungseffekt, meint Norbert Bittner. Denn wüssten die Insekten, dass ihre Eier in Gefahr sind, würden sie diese womöglich besser schützen.
Wenn die Pflanzen das die ganze Zeit machen würden, dann könnten sich wiederum die Insekten eigentlich gegen das Wasserstoffperoxid verteidigen. Und dann wäre eigentlich der ganze Verteidigungsmechanismus umsonst.
Erst vor kurzem hat eine andere Arbeitsgruppe entdeckt, dass Pflanzen nicht nur Düfte, sondern auch Geräusche wahrnehmen können. In Versuchen zeigte sich, die Gewächse können den Krach, den Larven beim Knabbern an den Blättern verursachen, von Windbewegungen oder Grillenzirpen unterscheiden. Offenbar haben Pflanzen also viele Wege gefunden, ihre Umwelt zu erkennen und zu beeinflussen.
Es ist generell eigentlich faszinierend, wie genau eigentlich Pflanzen ihre Umwelt wahrnehmen können. Also die nehmen eigentlich genauso, so wie wir eigentlich ihre Umwelt sehr genau wahr und reagieren eigentlich auch sehr genau. Und dass sie sich eigentlich auch eben darauf vorbereiten können, auf ein späteres Ereignis. Das ist dann schon eben jetzt um eine Facette reicher und schon sehr faszinierend.
Sagt Dr. Norbert Bittner von der Freien Universität Berlin. Kiefern schützen sich mit Wasserstoffperoxid vor Kiefernbusch-Hornblattwespen. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Magdalena Schmude.
Monsanto steht wegen der Finanzierung von zwei Glyphosat-Studien in der Kritik. Das US-Unternehmen, das heute eine Tochterfirma von Bayer ist, hat in den Jahren 2011 und 2015 zwei deutsche Studien zu dem Unkrautvernichtungsmittel mitfinanziert, ohne dies kenntlich zu machen. Das geht aus Recherchen der Organisation Lobby Control hervor. Beide Studien wurden an der Universität Gießen am Institut für Betriebslehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft durchgeführt und bescheinigen Glyphosat eine wichtige wirtschaftliche Rolle für die Landwirtschaft. Ohne das Herbizid drohe in der EU Wohlstandsverlust in Milliardenhöhe. Bayer hat die finanzielle Unterstützung der Studien durch Monsanto mittlerweile bestätigt. Für die Aussagekraft der Untersuchungen hatte diese nach Ansicht der Firma aber keine Folgen.
Der Mensch hat sich selbst domestiziert.
Das vermuten Molekularbiologen der Universität Mailand. Denn ähnlich wie bei der Entwicklung vom Wolf zum Hund, bei der sich Aussehen und Verhalten an eine neue Lebensweise angepasst haben, veränderte sich auch der Mensch. Im Vergleich zu Neandertalern und anderen Urzeitmenschen hat der moderne Mensch einen kleineren Schädel und weniger ausgeprägte Augenbrauenbögen. Außerdem ist er kooperativer und weniger aggressiv. Wie die Forschenden im Fachmagazin Science Science Advances schreiben, waren diese Anpassungen ein Vorteil, wenn Menschen in größeren Gruppen eng zusammenlebten. Die Wissenschaftler konnten außerdem ein Netzwerk von Genen identifizieren, das Einfluss auf die Ausprägung der Gesichtszüge sowie auf das Sozialverhalten hat. Vergleiche mit dem Erbgut von Neandertalern und Denisova-Menschen legen nahe, dass auch die Mutationen in diesen Genen ein Zeichen für die veränderte Lebensweise des modernen Menschen sind.
Eine neuartige Verhütungspille muss nur einmal im Monat eingenommen werden.
Die Methode basiert auf einem Wirkstoffdepot, das in einer Kapsel verpackt ist und so verschluckt werden kann. Im Magen entfaltet sich das Depot und gibt dort über einen längeren Zeitraum kleine Mengen eines Hormons ab, das empfängnisverhütend wirkt. Ihre Entwicklung stellen Forschende aus den USA im Fachjournal Science Translational Medicine vor. In Versuchen mit Schweinen konnten die Wissenschaftler über einen Zeitraum von 29 Tagen ausreichende Mengen des Verhütungsmittels im Blut nachweisen. Das Depot selbst zerfällt im Lauf der Zeit und wird ausgeschieden.
Astronomen entdecken erstmals einen Riesenplaneten, der einen weißen Zwerg umkreist.
Auf die Fährte des Riesenplaneten kamen die Forscher durch Zufall, wie sie im Fachjournal Nature berichten. Denn sie entdeckten Spuren von Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel in der Nähe des weißen Zwergs, die nur von einem anderen Himmelskörper stammen konnten. Genauere Untersuchungen zeigten dann, dass ein eisiger Riesenplanet den Zwergstern eng umkreist. Durch die Nähe zu dem heißen weißen Zwerg wird die Atmosphäre des Planeten abgesaugt und bildet eine Gasscheibe. Diese Gasscheibe macht den Riesenplaneten erst sichtbar. Weiße Zwerge sind Überreste von verglühten Sternen wie der Sonne. Die Wissenschaftler schreiben deshalb, dass ihre Entdeckung auch ein Blick in die ferne Zukunft unseres Sonnensystems sein könnte.
Der Bewegungsdrang von Mäusen hängt von bestimmten Veränderungen des Erbgutes ab.
Flexible Markierungen im Erbgut, sogenannte DNA-Methylierungen, steuern, welche Gene aktiv sind und welche ruhen. US-amerikanische Forschende konnten jetzt zeigen, dass solche Methylierungen auch darüber entscheiden, ob eine Maus sich gerne bewegt oder nicht. Das berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature Communications. Schalteten sie in den Nervenzellen von Mäusen ein Enzym aus, das die Methylierungen anbringt, waren die Tiere nur halb so bewegungsfreudig wie Artgenossen mit angeschalteter Methyltransferase. Normale Mäuse liefen in einem Laufrad jede Nacht bis zu 6 Kilometer, die Mäuse ohne das Enzym nur knapp 3 Kilometer. Die Tiere waren außerdem leicht übergewichtig, obwohl sie nicht mehr Futter zu sich nahmen als ihre Artgenossen.
Ein längerer Aufenthalt in der Antarktis verändert das Gehirn.
Bei 9 Forschenden, die für 14 Monate auf der Neumeier-Station in der Antarktis gelebt und gearbeitet haben, hatten sich nach dem Aufenthalt Teile einer Hirnregion verkleinert, die für Gedächtnis und räumliches Denken zuständig ist. Das berichtet ein Team der Berliner Charité im New England Journal of Medicine. Außerdem schnitten die Wissenschaftlerinnen in kognitiven Tests schlechter ab. Normalerweise gibt es dabei einen Lerneffekt, der fiel bei den Probanden aber geringer aus, je ausgeprägter die Gehirnveränderungen waren.
Sternzeit, 5. Dezember, das Moon Village. 50 Jahre nach der ersten bemannten Mondlandung im Rahmen der Apollo-11-Mission laufen die Vorbereitungen für eine Rückkehr zum Mond nicht nur in den USA auf Hochtouren. Auch die ESA ist über den Bau des europäischen Versorgungsmoduls ESM für die bemannte Raumkapsel Orion eingebunden. Bereits im vergangenen Jahr wurde das erste in Bremen gebaute Flugmodell für einen unbemannten Testflug zum Mond ausgeliefert. Es basiert im Wesentlichen auf dem automatischen Transfervehikel, das die ESA als Versorgungsmodul für Flüge zur internationalen Raumstation ISS entwickelt und gebaut hatte. Anders als das derzeitige NASA-Programm favorisiert der aktuelle ESA-Generaldirektor Jan Wörner allerdings eine flexiblere Strategie für die zukünftige Nutzung des Mondes. Er versteht das von ihm propagierte Moon Village als eine Art gallisches Dorf mit freiem und offenem Zugang für alle. Während die bisherigen Weltraummissionen jeweils bis ins Detail vorgeplant wurden, wirbt Wörner bei seinem Projekt für eine offene Architektur, die lediglich als Skizze und Vision dienen solle. Dies umfasse Arbeiten und Aktionen auf der Mondoberfläche sowohl mit Menschen als auch mit Robotern in einer öffentlich-privaten Partnerschaft. Es gehe um Forschung und Wissenschaft, Kunst, Technologie, Transport, Kommunikation oder Logistik, genauso wie die planetare Verteidigung. Langfristig nämlich ließe sich der Mond nutzen, um schneller und einfacher Missionen auf den Weg zu bringen, die Asteroiden ablenken, die auf Kollisionskurs mit der Erde sind.
Frankreich steht wegen eines Generalstreiks still und die Deutsche Bahn verfehlt ihr selbstgestelltes Pünktlichkeitsziel. Zwei Themen bei Wirtschaft und Gesellschaft, 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Und das war Forschung aktuell am Mikrofon heute, Uli Blumenthal.